SRF 2 Kultur.
Und das alles wegen Büchern. 300.000 Besucherinnen und Besucher und fast 8.000 Aussteller sind derzeit in Frankfurt. Die Dimensionen der Frankfurter Buchmesse sind beeindruckend. In diesen Minuten öffnet sie ihre Tore. Für uns vor Ort ist Michael Luisi von der Literaturredaktion und hat mir vorhin einen Stimmungsbericht gegeben.
Es ist bei Weitem noch nicht alles bereit. Immer noch fahren hier Lastwagen herein, Stände werden noch aufgestellt. Tausende von Arbeitern sind hier unterwegs, die sind zu sehen. Presseleute, Techniker, die versuchen, ihre Übertragungswagen zu installieren. Auch wir sind eben erst jetzt vor 2-3 Minuten fertig geworden. Ich staune übrigens jedes Mal, dass hier jetzt gleich dann die Kolonne kommt mit den Staatsgästen. Also Westerwelle und die brasilianische Präsidentin werden hier gleich vorbeifahren. Und ganz erfreulich, ich habe soeben den Wagen entdeckt, an dem ab morgen wieder die elsässischen Flammkuchen verkauft werden. Und dieser Mann hat mir hier schon manchmal das Leben gerettet.
Es braucht Kondition für einen solchen Großanlass. Was ist denn das Programm? Was sind die Themen, die wichtigsten Köpfe der diesjährigen Buchmesse?
Also diese Messe ist in erster Linie ja eine Branchenmesse zuerst mal. Das heißt, ab morgen, wo es dann so richtig losgeht, wird hier das ganze Who is Who der Verlagsbranche anwesend sein. Das sind knapp 8000 Anbieter in diesem Jahr, also so viele wie noch nie. Und da wird es um Dinge gehen, die jetzt ein großes Publikum wenig interessiert, nämlich Lizenzen oder Übertragungsrechte, Übersetzungsrechte, Filmrechte und Informationen an Journalisten. Schon interessanter sind dann die Besucher der ganzen Autoren aus aller Welt. Alles, was gerade im Moment ein Buch auf den Markt gebracht hat, auf dem deutschsprachigen, das ist hier. Wir erwarten in unserem Übertragungswagen zum Beispiel Daniel Kehlmann oder den Brasilianer João Ribeiro, um jetzt mal zwei berühmtere zu nennen. Und dann, immer ganz witzig zu beobachten, kommen auch in diesem Jahr wieder die eher branchenfremden Buchautoren zum Zug. Das sind Leute aus der Yellow Press. Für dieses Jahr haben sich groß angekündigt Daniela Katzenberger, Ingrid Steger, Uwe Ochsenknecht, auch Boris Becker. Die alle sind mit Autobiografien da und die werden alle auch ein großes Presseecho auslösen.
Gastland bei der Frankfurter Buchmesse zu sein, bedeutet eine enorme Chance, gerade für junge Autorinnen und Autoren überhaupt übersetzt zu werden und eine Öffentlichkeit zu bekommen. Wie sich Brasilien in Frankfurt präsentiert bei der Buchmesse, die in diesen Minuten eröffnet wird, dazu Literaturredaktor Michael Luisi.
Als Literaturland, und das ist jetzt nicht mal ganz so simpel, wie es klingt, das Gros der Bücher, die in Brasilien erscheinen, sind Bücher über Fußball, das sind Lebensberater und so weiter. Und ein ganz kleiner Teil ist Belletristik, dennoch setzt Brasilien hier den Fokus auf die Belletristik. Allein 70 Autoren sind angereist, um das Land zu repräsentieren. Die Art, wie das Land das tut, läuft nicht übers Klischee. Es wird nicht um Fußball gehen, es wird nicht um Samba gehen. Es werden auch nicht schöne Frauen hier sein, die das Land präsentieren. Es wird um Themen gehen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Ein Beispiel hat der Direktor der Messe heute auf der Pressekonferenz genannt. Die Spannungen im Land. Er hat gesagt, dass Brasilien ein Land ist, das derzeit stark mit sich selbst beschäftigt ist, aus diversen Gründen, und dass sich diese Auseinandersetzung auch in der Literatur wiederfindet. Und das soll durchaus auch sichtbar und spürbar werden im Auftritt von Brasilien.
Nun hat der wohl berühmteste, wenn auch literarisch umstrittene brasilianische Autor Paulo Coelho bekannt gegeben, dass er nicht zur Messe kommen wird. Was sind eigentlich seine Gründe?
Also Paulo Coelho hat am Wochenende ein Interview zu seinem Heimatland Brasilien gegeben in der Welt. Das ging erstmal um Brasilien und er hat gesagt, dass er nicht auf die Buchmesse kommt, weil er sich momentan nicht mit der brasilianischen Regierung identifizieren kann und darum auch nicht quasi in offizieller Mission für Brasilien auftreten möchte.
Das heißt, es geht ihm gar nicht um den brasilianischen Auftritt an der Buchmesse, sondern eigentlich um etwas ganz Grundsätzliches.
Ja, genau. Coelho hat vor ein paar Jahren, als die Arbeiterpartei an die Regierung kam, also die Partei von Ex-Präsident Lula da Silva, die hat er gewählt und die hat er sehr stark unterstützt und ist heute sehr, sehr enttäuscht, weil sie seiner Meinung nach nicht eines der Wahlversprechen eingehalten hat, die sie damals gemacht haben. Die Korruption sei schlimmer geworden als zuvor, sagt er. Und die geht laut Coelho auch bis in die Delegation hinein, die heute hier erwartet wird. Und das ist auch seine Kritik hier an der Frankfurter Buchmesse, dass die Leute, die hier kommen, auch nur über Vetternwirtschaft ausgewählt worden sind. Ein bisschen davon, dass Coelho da einen wunden Punkt getroffen hat, wurde heute auf der Pressekonferenz auch wieder deutlich. Als Brasilien selber zum Thema wurde, wurden die Nachfragen der Journalisten ganz, ganz schnell beantwortet und eher so ein bisschen runtergespielt.
Und entsteht der Messe dadurch Schaden konkret?
Ja, das schon. Es war immerhin eine große Veranstaltung mit Coelho angesetzt, mit 2000 Gästen. Die ist jetzt abgesagt worden. Im Großen gesehen hat er aber eine Diskussion angestoßen oder mit angestoßen, die das Land als Ganzes in den Vordergrund rückt und nicht nur die Sonnenseite.
An der Frankfurter Buchmesse gibt es Streit um den Deutschen Jugendliteraturpreis. Mehrere hundert Autoren haben einen offenen Brief unterschrieben, in dem eine Änderung der Vergabepraxis gefordert wird. Hauptkritikpunkt? Übersetzungen internationaler Titel würden bevorzugt, deutsche Autorinnen und Autoren hätten das Nachsehen. Heute wurden zudem Vorwürfe laut, dass die Unterzeichner des Briefes am Freitag nicht zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises zugelassen seien. China zeichnet Hollywood-Stars aus. Quentin Tarantino, Nicole Kidman und Nicolas Cage sind in Macau mit wichtigen chinesischen Preisen geehrt worden. Die Regisseure und Schauspieler nahmen gestern Abend Ortszeit ihre Huaiding Awards entgegen. Diese Preise gelten als Antwort auf die Oscars. Tarantino sagte gegenüber der Fachzeitschrift Hollywood Reporter, wer würde sich einen Preis entgehen lassen, den er vor 800 Millionen Chinesen bekommt? Und Nicole Kidman scherzte bei der Dankesrede, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich hatte als Zuschauerin einen schönen Abend. Der jüdische Kunstsammler Alfred Flechtheim verlor nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten seinen Besitz und sein Vermögen. Nun soll eine wissenschaftliche Datenbank, die morgen online geht, über den jüdischen Kunsthändler informieren. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute schreibt, ist das Projekt umstritten. Zum einen seien die Erben viel zu spät informiert worden. Zum anderen hätten einige Museen ihre Teilnahme abgesagt, weil die Besitzansprüche der Kunstwerke nicht geklärt seien.
Seine Bilder zieren Tassen und T-Shirts, dabei sind die Sujets oft tief melancholisch. Edvard Munch ist ein Meister der Abgründe. In seiner intensiven Bildsprache setzt sich der norwegische Maler mit den dunklen Seiten der Seele auseinander, mit Angst, Einsamkeit, Verzweiflung und auch mit Sexualität und der vergeblichen Sehnsucht nach Nähe. Munch gilt als Wegbereiter des Expressionismus und er war der erste Künstler der internationalen Moderne, der im 1910 gegründeten Kunsthaus in Zürich ausstellte. Zum 150. Geburtstag ehrt das Kunsthaus Munch mit einer Jubiläumsschau. Alice Henkes hat mit Kunsthausdirektor Christoph Becker gesprochen.
Die Madonna gestaltete er als laszive Nackte. Die Pubertät setzte er als verängstigtes, nacktes Mädchen auf die Bettkante. Für die Zeitgenossen waren Edvard Munchs Werke ein Skandal. In einer berührenden Bildsprache erzählen sie von Zuständen und Gefühlen, von denen man vor 100 Jahren nicht gern sprach. Zumindest nicht offen. Denn auch wenn Munchs Werke als anstößig galten, sehen wollte man sie. Skandale haben sich auch damals schon gut verkauft und Munch war ein bekannter Mann. Und der Gründungsdirektor im Kunsthaus Zürich, Wilhelm Wartmann, setzte sich in den Kopf, diesen berühmten Künstler nach Zürich zu holen. Das Kunsthaus war in seinen jungen Jahren ein bescheidener Ort. Das Erdgeschoss hatte man an eine Bank vermietet, weil man gar nicht so viele Bilder hatte, die man zeigen konnte. Und hier sollte Munch ausstellen? Der nordische Meister der Melancholie ließ sich lange bitten. 10 Jahre hofierte Wartmann ihn, bis Munch einwilligte. 1922 zeigte das Kunsthaus eine große Munchschau mit 400 Grafiken. Zum 150. Geburtstag ehrt das Kunsthaus Munch nun mit einer Jubiläumsschau, die erneut die grafischen Arbeiten in den Mittelpunkt rückt. Christoph Becker, Direktor des Kunsthauses Zürich.
Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal im Kunsthaus eine komplette Sammlung, die noch nie ausgestellt gewesen ist, aller der wichtigsten Druckgrafiken von Edvard Munch, allesamt Meisterwerke, die Höhepunkte der Druckgrafik des 20. Jahrhunderts sind und die zeigen, welche Themen Munch bearbeitet hat, welches Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten er ausgelotet hat, wie er um Form gerungen hat.
Wenn Druckgrafik auf dem Ausstellungsplakat steht, klingt das leicht nach einer Schau für Experten. Doch die Holzschnitte und Lithografien Munchs begeistern nicht nur Kunsthistoriker. Die Motive sind Kunstfreunden bekannt. Es sind die gleichen Sujets, die sich auch auf seinen bekannten Gemälden finden. Der Kuss, der Schrei oder die als obszön empfundene Madonna. Munch gibt mit diesen Motiven seinen inneren Abgründen Gestalt. Angst, Einsamkeit, Sehnsucht nach Liebe und die Unmöglichkeit, die Erfüllung in einer Paarbeziehung zu finden, das sind seine Themen, für die er eine so einfache wie ergreifende Bildsprache gefunden hat.
Munk ist ein Künstler, der nicht aus der Mode kommt, denn seine Themen sind Menschheitsthemen und Menschenthemen. Es ist Liebe, Verlust, aber auch der Tod, die Pubertät, die er versucht, in eine Form zu bringen. Und diese Form ist nicht unbedingt zeittypisch. Man kann nicht sagen, dass Munk einer bestimmten Mode gefolgt ist, sondern er geht immer darüber hinaus und findet dann eine Form, die über seine eigene Zeit hinaus funktioniert.
Die zeitlose Ausdruckskraft seiner Werke, sie findet sich in den Grafiken Munks noch deutlicher als in den Gemälden. In den Grafiken verdichtet sich, was er in seinen Gemälden gestaltet. Vor allem die kräftigen, kantigen Holzschnitte bringen die dunklen Töne in Munks Bildwelt besser zum Klingen als die farbigen Arbeiten. Unterstützt wird die Bildmacht der Arbeiten auf Papier durch die sehr effektvolle Präsentation. Das Kunsthaus Zürich bereitet dem großen norwegischen Modernen im Bürlesaal eine prachtvolle Bühne. Die Wände sind in dunklem Aubergine und Anthrazit gehalten. Davor hängen die Seelendramen, die Munk meisterhaft auf Papier gebannt hat. Es ist ein wahres Theater dunkler Seelenzustände. Ein Theater, das auch heutigen Betrachtern unter die Haut geht.
Edward Munch im Kunsthaus Zürich. Die Ausstellung ist noch bis Mitte Januar zu sehen. Er sorgte für Aufruhr in Bayreuth und für bleibende Erinnerungen. Der französische Regisseur Patrice Chéreau schrieb mit seinem Ring Theatergeschichte und er galt als einer der renommiertesten Theater-, Film- und Opernregisseure. Er gewann mehrere Auszeichnungen, unter anderem für die Filme Die Bartholomäusnacht sowie für Intimacy. Gestern ist Patrice Chéreau in Paris gestorben. Was ihn als Opernregisseur ausgemacht hat, dazu Jennifer Kakshuri.
Der Ring des Nibelungen, das sind 4 Opern an 4 Abenden, 16 Stunden Musik, eine riesige Aufgabe, das große Werk auf die Bühne zu bringen. Das tat Patrice Chéreau in Bayreuth 1976. Da war er gerade 32 Jahre alt. Der Ring von Chéreau war zunächst ein Skandal. Bei der Premiere gab es Schlägereien, die Dame in Pelz blies in ihre Trillerpfeife, der Herr in Smoking buhte. Chéreau hatte die Handlung in die Zeit der Frühindustrialisierung verlegt und kritisierte mit seiner Interpretation von Wagners Tetralogie den Kapitalismus. 4 Jahre nach der Premiere wurde sein Werk jedoch zur Legende. Nach der letzten Vorstellung in Bayreuth erhielt er 101 Vorhänge und Standing Ovations von 90 Minuten. Nach der Derniere des Rings in Bayreuth und den vielen Vorhängen sagte Patrice Chéreau in einem Fernsehinterview, er sei sehr froh, dass er das Publikum doch noch hat überzeugen können mit seiner Kunst.
En 5 ans, on a réussi à faire, d'abord à convaincre le public de Bayreuth, ensuite à le changer, même en partie, et que je sois arrivé, qu'on soit arrivé, Pierre Boulez et moi, à faire que le spectacle existe et qu'il existe comme on le voulait.
Patrice Chéreau war der Sohn von Künstlern, wuchs in Paris auf und war bereits als 22-jähriger Theaterdirektor in einem Pariser Vorort. Während 40 Jahren inszenierte er neben seinen Filmen und Theaterstücken auch immer wieder Opern, von Don Giovanni bis hin zu Elektra im letzten Sommer, für welche er große Begeisterung erntete. Über seine Arbeit an Wagners Ring, dem sogenannten Jahrhundertring in Bayreuth, sagte er in einem Dokumentarfilm, das sei für ihn, dramaturgisch gesehen, vor allem Schauspiel.
Wagner was always theater. It was not only opera, but always theater, always theatrical material, theatrical dramaturgy.
Und genau diese Sicht auf Opern scheint sein Erfolgsrezept gewesen zu sein. Er hat mit den Größten in der Opernwelt zusammengearbeitet, mit Pierre Boulez sowie der Sängerin Waltraud Meyer, die vor ein paar Jahren in seiner Inszenierung von Tristan und Isolde die Hauptrolle sang. An ihrer Seite als Brangäne Michelle de Jong. Sie probt jetzt gerade am Theater Basel und sie sagt über die Zusammenarbeit mit Patrice Chéreau, seine Kraft und Hingabe hätten sie zutiefst beeindruckt.
It was extraordinary to work with him, with his energy and with his conviction and the way he made relationships with every single character and developed the characters. I had never worked with anyone like that before.
Michelle de Jong, sonst groß, blond, good-looking, musste unter Chéreau eine Brangäne singen, die mindestens 80 Jahre auf dem Buckel hatte. Wie war das für sie?
I will be honest with you, when I first had the, when they first put the bald cap on me and all the makeup and stuff, I cried. But I see what his vision was for it, and I think it definitely made sense.
Zunächst musste sie weinen, als sie zum ersten Mal verwandelt wurde. Allerdings merkte sie, dass Shiro eine klare Idee hatte und der Figur Tiefe gab. Ganz anders als andere Regisseure, mit denen De Young früher zusammengearbeitet hat, habe Patrice Shiro bei der ersten Probe den Text lesen lassen, wie im Schauspiel, und dann über das Beziehungsgeflecht der Rollen gesprochen.
We talked about how you say a certain thing and what it means, what the meaning behind it is, which is so wonderful in Wagner especially, because it's often some strange meaning. And then he would say, okay, just do it. I'm not going to tell you anything to do, just improv.
Nach der Textanalyse habe er dann jeweils gesagt, macht einfach, probiert aus. Patrice Shiro wird als eine in Erinnerung bleiben, der Opernfiguren lebendig gemacht hat, als der Skandalregisseur, der zur Legende wurde.
Und wieder ist es der Streit ums liebe Geld. Seit einer Woche herrscht in den USA der sogenannte Government Shutdown. Die Verwaltung steht still, weil sich Republikaner und Demokraten nicht einig sind, wofür der Staat Geld ausgeben soll. Hunderttausende Regierungsbeamte verbringen Zwangsferien, und weil die Beamten fehlen, sind Ämter, Museen und Parks geschlossen. Selbst die NASA und der Geheimdienst arbeiten reduziert, und auch Präsident Obama muss auf einen Teil seiner Mitarbeiter verzichten. Sandra Leis hat mit der Journalistin Sascha Werner über die Folgen des Shutdowns gesprochen.
Sie leben in New York und haben noch letzte Woche gesagt, sie merkten wenig vom sogenannten Government Shutdown. Ist das immer noch so?
Ja, hier hat letzte Woche mehr zu reden gegeben, dass die Eröffnungsgala der Carnegie Hall ausfiel, weil die Bühnenarbeiter streikten, und das hatte nichts mit der Regierung zu tun, als die Tatsache, dass in Washington D.C. der Laden zu ist. Denn außer dass die Freiheitsstatue und das Nationale Indianermuseum geschlossen wurden, herrscht hier nämlich Business as usual. Das heißt, man kann normal an alle Broadway-Shows, man kann normal in jedes Museum, das man besuchen will. Und wenn ich sage Business as usual, dann meine ich das ganz wörtlich, denn anders als in Washington geht hier der Alltag seinen gewohnten Gang.
Spricht der Durchschnitts-New Yorker überhaupt über diesen Shutdown?
Eigentlich nicht. Man macht vielleicht hin und wieder einen müden Witz darüber, aber ich glaube, die kleine Umfrage, die ich heute Morgen in einer Schlange bei Starbucks gemacht habe, ist durchaus repräsentativ. Also nicht unbedingt wissenschaftlich, aber repräsentativ. Die paar Leute, die ich da nämlich von ihren iPod- und iPad-Aktivitäten ablenken konnten, zuckten einfach die Schultern. Einer von ihnen sagte, und ich glaube, damit sprach er für die Mehrheit, solange er hier seinen doppelten Caramel Macchiato bekomme, sei für ihn die Welt in Ordnung.
Das heißt, außerhalb von Washington ist den Leuten einigermaßen egal, ob der Staatsapparat funktioniert oder nicht.
Ja, und denn das Paradoxe ist, dass viele Amerikaner ohnehin überzeugt sind davon, dass der Staatsapparat nicht funktioniert. Die Vereinigten Staaten stellen sich zwar immer wieder gerne als größte funktionierende und prosperierende Demokratie der Welt dar, aber ich glaube eigentlich, dass der Graben zwischen dem sogenannten Volk und der Regierung hier kaum größer ist als in einer anderen Demokratie. Denn der Durchschnittsbürger weiß schlicht nicht, was die in Washington eigentlich machen.
Wie reagieren denn die Kulturschaffenden auf den Shutdown? Kulturschaffende haben ja häufig ein besonderes Sensorium für das, was in der Gesellschaft passiert.
Ja, wissen Sie, also Budgetdebatten und eine Regierung, die ihre Beamten beurlaubt, geben ein furchtbar unattraktives Sujet für Kunst und Kultur ab. Realsatire, ja, aber zu diesem Thema eine packende Videoinstallation oder eine Performance oder was weiß ich, ein atemberaubendes Ballett auf die Bühne zu bringen, ich glaube, das stellt selbst für die begnadetsten kreativen Geister eine Überforderung dar. Kulturschaffende greifen wegen Menschheitsbewegendem zu schöpferischen Mitteln, wegen Rassismus und Sexismus und überhaupt einfach globalen Ungerechtigkeiten, aber nicht wegen ein paar keifenden Anzugsträgern in Washington.
Außerhalb der USA ist der Shutdown seit Tagen Thema Nummer eins. Politiker und Wirtschaftskapitäne sehen die gesamte Weltwirtschaft in Gefahr. Und Satiriker schütten kübelweise Häme über die vermeintliche Bananenrepublik USA aus. Muss die Amerikaner interessieren, was der Rest der Welt über sie denkt?
Ja, es müsste sie auf jeden Fall interessieren, nur tut es das die wenigsten. New York ist natürlich anders. New York ist so international, dass sich die Existenz einer Restwelt kaum ignorieren lässt. Aber wer sich in irgendeinem Café im Mittleren Westen an eine Diät aus McDonald's, Walmart und dem Wetterbericht hält, der würde hier einfach zurückfragen, der Rest der Welt, wo ist das?
Nabelschau, Stillstand und der Government Shutdown in den USA, soweit die Journalistin Sascha Werner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.